Deutschlandfunk. Hintergrund.
Digitaler Euro. Die Zukunft des Geldes? Von Gregor Lischka.
Der Willy-Brandt-Platz in Frankfurt am Main. Eine kleine Parkanlage, umrandet von Hochhäusern. In der Mitte des Platzes ragt eine riesige Skulptur empor. 14 Meter hoch, 50 Tonnen schwer. Ein strahlend blaues Eurozeichen, umringt von gelben Sternen. Darunter tanzen ein paar junge Frauen, filmen sich mit dem Smartphone für ein Social-Media-Video. Das Eurozeichen findet seinen Weg ins Digitale. Die Szene ist ungewollt symbolträchtig. Auch für das Zahlungsmittel Euro ist eine digitale Variante in Vorbereitung. Die EU-Kommission und Europäische Zentralbank arbeiten gerade an einem Projekt, das die Zukunft unseres Geldes neu definieren könnte.
Entschuldigung,
ja.
Kann ich Sie was fragen, weil wir hier unter dem Eurozeichen stehen? Haben Sie schon mal was vom digitalen Euro gehört?
Nee.
Nein.
Nein? Sie auch noch nicht. Digitaler Euro?
Ich bin Dinosaurier, nur Kisch.
Schon eine kurze Umfrage am Finanzplatz Frankfurt zeigt, noch ist das Wissen um einen digitalen Euro in der Bevölkerung nicht wirklich präsent. Die Frage, womit und wie wir bezahlen, ist aber von größter Bedeutung. Wir bezahlen täglich an der Supermarktkasse, an der Tankstelle, im Onlineshop. Transaktionen definieren unseren Alltag. Die entsprechenden Daten erzählen enorm viel über unser Leben. Und gleichzeitig ist unser gesamtes Wirtschaftssystem darauf angewiesen, dass Geld seinen Weg von A nach B findet. Es zählen nicht nur Schienen und Straßen. Die digitale Zahlungsinfrastruktur ist eine der vielleicht wichtigsten wirtschaftlichen Infrastrukturen, die wir haben. Bei der Europäischen Zentralbank ist man sich dieser Herausforderung bewusst. Am Frankfurter Osthafen bilden zwei gläserne Hochhaustürme den Sitz der EZB. Hier, in diesem modernen Bauwerk, arbeitet sie an einer Modernisierung der europäischen Währung.
Ich würde, wenn ich es kompakt und auf den Punkt formulieren soll, sagen, es ist digitales Bargeld.
Der Ökonom Jürgen Scharf arbeitet bei der EZB an der Entwicklung des digitalen Euro.
Was sich ändert, ist die Form oder der Aggregatzustand. Was Sie vor Hunderten von Jahren gesehen haben, da hatten Sie Goldmünzen oder Silbermünzen und irgendwann sind Papierscheine dazugekommen, die den Besitz oder die Eigentumsrechte dokumentiert haben. Also der Aggregatzustand hat sich da auch geändert. Und jetzt kommt ein dritter Aggregatzustand dazu und das ist dann die digitale Form. Das ist neu.
Moment mal, digitales Geld gibt es doch jetzt schon. Wenn man zu Hause die Online-Banking-App öffnet oder auf das PayPal-Guthaben schaut, findet man dort ja keine Münzen aus Gold oder Papierscheine mehr. Das Geld, das Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Bank, der Sparkasse oder dem Zahlungsdienstleister auf dem Konto haben, existiert bereits digital. Und doch unterscheidet sich dieses Geld von digitalem Bargeld, so wie es jetzt für den Euro in Vorbereitung ist. Was sich im Alltag für uns vollkommen gleichwertig anfühlt, sind in Wahrheit zwei unterschiedliche Dinge. Das Geld auf einem Bankkonto ist Geld, das die Bank ihrem Kunden schuldet. Dieses Buchgeld existiert nur digital in der Bilanz der Bank. Sollte die Bank aber pleite gehen und es gäbe keine Einlagensicherung, dann wäre dieses Geld der Kunden weg. Das ist einer der Gründe, warum in Zeiten von Finanzkrisen viele Menschen zum Bankautomaten rennen und das Geld auf ihrem Konto, das Buchgeld also, in Bargeld umtauschen. In diesem Moment beruht das eigene Vermögen nämlich nicht mehr auf dem Versprechen einer privaten Bank. Stattdessen hält man mit einem Euroschein ein Wertpapier, eine Verbindlichkeit der Europäischen Zentralbank, in den Händen. Da die EZB nicht pleite gehen kann, ist diese Form des Geldes besonders sicher. Und das will Europas Notenbank auch mit dem digitalen Euro anbieten.
Der wichtige Punkt ist, dass es Geld ist, das von der EZB ausgegeben wird und derjenige, der es hat, wie eine Banknote, quasi ein Wertpapier der EZB hält, in digitaler Form. Und das ist das sicherste und liquideste Wertmittel, das es gibt.
Und wie das Bargeld soll auch die digitale Variante des Euro barrierefrei und grenzüberschreitend funktionieren. Technisch umsetzbar wäre das über eine App oder Online-Banking, die dann zu einer Art digitalem Geldautomaten würden. Mit ein paar Klicks sollen Kunden ihr Buchgeld bei der Bank in digitales Zentralbankgeld verwandeln und in ein digitales Portemonnaie übertragen können, auf Englisch Wallet. Das Guthaben, das Sie dort haben, schuldet Ihnen nicht mehr die Bank oder Sparkasse, sondern die Europäische Zentralbank.
Also einer der Standardfälle, der uns vorschwebt, ist, Sie haben ein Bankkonto und damit füllen Sie Ihr Wallet auf bei Bedarf. Sie haben also eine digitale Geldbörse, in der dürfen Sie nur bis zu einem bestimmten Betrag an digitalem Euro halten, damit der digitale Euro tatsächlich eingesetzt wird, damit Sie damit bezahlen und nicht damit Sie ein Sparbuch haben.
Die Deckelung der Beträge hat einen wichtigen Hintergrund. Würden die Verbraucherinnen und Verbraucher alle denkbaren Summen von ihren Konten bei den Sparkassen und Banken abziehen und in digitale Euro umwandeln, könnte das die Geldinstitute in Schwierigkeiten bringen. Der digitale Euro zu einer Gefahr für die Finanzstabilität werden. Per Smartphone oder Karte mit digitalem Euro überall bezahlen und Geld transferieren können. Darum geht es der EZB primär. Am Bezahlterminal im Einkaufsladen, von Privatperson zu Privatperson oder im Onlinehandel. Damit soll der digitale Euro eine Lücke füllen.
Der europäische Zahlungsverkehr elektronisch ist fragmentiert. Wir sind eine Währungsunion, aber wir haben kein europaweit universell einsetzbares elektronisches Bezahlmittel aus Europa. Da kommt Bargeld an seine Grenzen und da müssen wir arbeiten, dass das kommt.
Es ist eine Analyse, die auf den ersten Blick recht abstrakt wirkt. Dabei bemerken das wahrscheinlich viele Verbraucherinnen und Verbraucher schon sehr konkret in ihrem Alltag.
Haben Sie schon mal was vom digitalen Euro gehört?
Ja.
Ja? Was haben Sie da gehört?
Dass es momentan diskutiert wird, ob der eingeführt wird und dass es dann ein weiteres Zahlungsmittel werden soll. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Barriere, bargeldlos zu zahlen, kleiner wird. Also ich für meinen Teil, ich habe irgendwie alles digital und von daher, ich hätte gerne in Deutschland eine deutlich geringere Barriere zur Zahlung mit Karte oder so.
Digitale Zahlverfahren werden bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern immer beliebter. Die Zahl aktiver Terminals für das digitale Bezahlen stieg während der Corona-Pandemie sprunghaft an. Die Zahl der Bankautomaten, um an klassisches Bargeld heranzukommen, ist hingegen rückläufig. Mit der Girocard, dem elektronischen Zahlungsmittel der deutschen Banken und Sparkassen, das aktuell noch die meisten in ihrem Portemonnaie haben, stößt man aber trotzdem noch auf Barrieren. Mit ihr kann man nicht überall reibungs- und kostenlos im europäischen Ausland bezahlen, geschweige denn Geld abheben. Auch bei Online-Käufen wird die Girocard oft nicht akzeptiert. Meist benötigt man zusätzlich eine Debit- oder Kreditkarte und muss dafür auf US-amerikanische Anbieter wie Visa oder Mastercard zurückgreifen. Aus Verbrauchersicht ist die zerstückelte europäische Zahlungsverkehrslandschaft ein Problem. Der digitale Euro wäre eine mögliche Lösung, erklärt Anna Martin, Finanzreferentin beim Europäischen Verbraucherverband.
Der digitale Euro bietet Verbrauchern zum einen, dass man endlich ein Zahlungsmittel hat, das man überall einsetzen kann. Sprich, ich kann sowohl in Geschäften damit bezahlen als auch online und bin da gleichzeitig nicht von internationalen Kartensystemen abhängig. Und zusätzlich dazu wird das mir kostenfrei zur Verfügung gestellt und die Regeln werden von öffentlichen Institutionen gesetzt. Sprich, alles, was Privatsphäre oder auch Barrierefreiheit angeht, bestimmen öffentliche Institutionen mit einem Allgemeininteresse, also auch einem Verbraucherinteresse und nicht irgendwie private Unternehmen.
Und auch für den Handel, also die Geschäfte, Kaufhäuser, Online-Händler und Co., spricht einiges für die Einführung eines solchen Zahlungssystems. Ulrich Binnebössel arbeitet als Zahlungsverkehrsexperte beim Handelsverband Deutschland, dem Spitzenverband des deutschen Einzelhandels. Das Problem für den Handel seien nicht zuletzt die Gebühren beim digitalen Bezahlen. Ein digitaler Euro könnte für Kunden und Händler eine Alternative bieten, so Binnebössel, was die Kosten und die Verlässlichkeit angeht.
Das ist der Anspruch, dass tatsächlich eben der digitale Euro eine deutlich effizientere Abwicklung ermöglicht. Wenn es einen digitalen Euro gibt, der für den Handel attraktiv ist, dann wird er eine sehr große Reichweite haben. Ähnlich wie heute Bargeld im analogen Raum, wird quasi jeder Händler, egal wo, im Internet, im stationären Bereich, auch digitale Euros akzeptieren. Und ein Kunde kann sich dann im besten Falle darauf verlassen, dass er mit seinem digitalen Euro überall bezahlen kann. Und das nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa.
Nicht alle sind da so zuversichtlich. Caroline Schriever, Vorstandsmitglied beim Sparkassen- und Giroverband, ist skeptisch.
Und da muss ich selber gestehen, wir haben im Moment noch mehr Fragen als Antworten. Wer trägt die Kosten, um dieses zusätzliche parallele Zahlungssystem aufrechtzuerhalten? Und dann auch die Frage der gesamten Bankenregulierung.
Der digitale Euro wäre auch ein Angriff auf das bisherige Hoheitsgebiet der Sparkassen, Banken und privaten Zahlungsdienstleister. Schließlich sind sie es, die bisher die Lösungen für digitale Bezahlverfahren anbieten. Käme ein digitaler Euro, quasi ein Konkurrenzprodukt zu Girocard und Co., sollen die Banken und Sparkassen trotzdem nicht aus der Pflicht sein. Sie müssten die technische Infrastruktur für die Verbraucherinnen und Verbraucher bereitstellen und entsprechende Regularien einhalten.
Dann ändert das die Fragen der Geldwäsche, dann ändert das die Fragen der Eigenkapitalhinterlegung, der Risikogewichtung und. Und das sind unglaubliche Folgekosten und Folgeauswirkungen.
Zwar zeigt sich der Sparkassen- und Giroverband, wie auch andere Bankenverbände, prinzipiell offen für die Entwicklung eines digitalen Euros. Gleichzeitig befürchtet Schriever aber, dass aus einem gut gemeinten Projekt am Ende ein halbgares, bürokratisches Etwas wird, das die Sparkassen und Banken überfordert. Auch deshalb sind die Verbände der Banken und Sparkassen in puncto Kosten und Kompensation im Gespräch mit der Europäischen Zentralbank. Aus Sicht vieler beteiligter Akteure haben es die Geldinstitute in Europa aber ihrerseits zu lange nicht geschafft, selbst ein einheitliches digitales Zahlungssystem aufzubauen. Die bisherigen privaten Initiativen der Banken zur Etablierung eines europäischen Zahlungssystems haben immer wieder Rückschläge erlitten. Das führte auch zu einer Abhängigkeit von US-amerikanischen Dienstleistern. Ulrich Binnebössel vom HDE.
Aber es ist tatsächlich so, dass wir bei Bezahlungen im Internet häufig heute auf US-amerikanische Zahlungsanbieter angewiesen sind. Sei es PayPal, sei es die Kreditkarten wie Visa, Mastercard und Co. haben wir heute kein grenzüberschreitendes europäisches Zahlverfahren. Und das könnte auch der digitale Euro übernehmen, indem er eben auch im E-Commerce einsetzbar ist, was ja auch gefordert ist.
Dass Europa in Sachen digitaler Bezahlung hinterherhinkt, sagen nicht nur Handel und Notenbank. Carola Westermeier ist Sozialwissenschaftlerin an der Universität Gießen. Sie forscht zur Politik von Dateninfrastrukturen und Finanztechnologien.
So, und dann gehen die europäischen Zahlungen eben durch nicht-europäische Kanäle. Und Visa, Mastercard vor allem, aber zunehmend auch PayPal, die haben schon eine Marktdominanz in diesem europäischen Zahlungsverkehr. Und das hat der Europäischen Kommission schon länger Sorge bereitet, vor allem im Zuge der Trump-Administration, als es da zunehmend Spannungen gab zwischen den USA und Europa, als man gemerkt hat, naja, es kann auch mal zu Situationen kommen, wo die Interessen eben nicht immer gleich liegen.
Beim digitalen Euro geht es also nicht nur ums Portemonnaie jedes Einzelnen. Es geht der EU auch um das große Ganze, um ein geostrategisches Argument. Was Carola Westermeier da beschreibt, fasst Jürgen Schaaf von der EZB unter dem Schlagwort Widerstandsfähigkeit, der Resilienz, zusammen.
Das ist jetzt nicht konkret gegen ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Firma gerichtet. Resilienz heißt einfach, dass man einen gewissen Grad an Autonomie erreicht haben muss, um gewappnet zu sein gegen Vorkommnisse, von denen man heute noch gar nichts weiß.
Der geopolitische Trend zum De-Risking, der Verringerung von Lieferketten und Rohstoffabhängigkeiten, spiegelt sich also auch im Zahlungsverkehr wider. Aber nicht nur in Europa. In fast allen Weltregionen wird aktuell die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung erwogen. In Nigeria und China gibt es diese Form des digitalen Zentralbankgeldes bereits. Aber überall stellt sich auch die Frage von Datenschutz und Privatsphäre. Wieder am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt, ein paar Meter vom Eurozeichen entfernt.
Haben Sie schon was vom digitalen Euro gehört? Auch nicht.
Weil ich ein Verfechter von Bargeld bin, ist also für mich Bargeld im Moment vorherrschend. Man hat doch Umsätze, die man einfach nicht nachverfolgt haben will. Und so ist es natürlich. Bargeld ist anonym und gut. Genau. Ja. Da stellt sich ja die Vertrauensfrage. Ne? Sobald es digitalisiert ist, kann es hier eigentlich an irgendeiner Stelle nicht mehr anonym sein.
Die Passantin spricht damit wohl den zentralen Kritikpunkt an, der gegen das Projekt digitaler Euro ins Feld geführt wird. Bargeld sichert Anonymität und Schutz der Privatsphäre. Aber das digitale Geld? Jürgen Schaaf von der Europäischen Zentralbank ist auf die Frage vorbereitet.
Da gibt es zwei Sachen, die wir unterscheiden. Das eine ist die Daten, die wir sehen und haben als EZB. Wir müssen wissen, wie viel im Umlauf ist. Wer das ist, was für ein Muster der oder die beim Einkaufen hat, interessiert uns nicht. Wir werden diese Daten weder sehen noch speichern.
Die EZB will den digitalen Euro also technisch so gestalten, dass die individuellen Vorgänge auf der Wallet, in der elektronischen Geldbörse also, nicht von ihr gelesen werden können. Aber noch steht das Regelwerk nicht endgültig und es ist nicht klar, wie Verbraucherverbände und EU-Institutionen darauf achten können, dass der Datenschutz wirklich nicht auf der Strecke bleibt. Und dann fallen bei den Transaktionen in digitalem Euro auch Daten bei denjenigen Banken und Zahlungsdienstleistern an, bei denen die Verbraucher ihre digitalen Wallets halten. Hier steht die EZB vor einem Zielkonflikt. Theoretisch könnte sie den digitalen Euro technisch anonym gestalten. Dann würden weder bei ihr noch bei den Banken, Sparkassen und Co. die Daten einsehbar sein. Aber was ist dann mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung? Hier sieht der EZB-Ökonom Scharf die Branche weiter in der Pflicht.
Die müssen wie jetzt auch bestimmte Daten vorhalten, überprüfen, um Geldwäsche und so weiter zu vermeiden.
Der Vorschlag für einen Rechtsrahmen zum digitalen Euro, der derzeit auf dem Tisch liegt, sieht eine Art Kompromiss vor. So sollen zumindest Offline-Zahlungen anonym möglich sein. Wer also einer Freundin schnell ein paar digitale Euro von Gerät zu Gerät übertragen oder im Laden kontaktlos bezahlen möchte, der soll dies tun können, ohne dass dazu seine Daten rückverfolgbar sind. Wer aber mit dem digitalen Euro online im E-Commerce bezahlt, der wird wohl nicht auf mehr Anonymität hoffen können, als es bisher der Fall ist. Bei der Anonymität von Zahlungen im digitalen Zeitalter könnte es also zwar Fortschritte geben, aber keinen Gamechanger. Caroline Schriever vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband findet:
Wenn man sich anschaut, was die EZB ja plant, dann wirkt das aktuell eher wie ein Nachbau dessen, was es ja schon gibt. Da hoffe ich einfach auch drauf, dass eine EZB, bevor sowas tatsächlich umgesetzt wird, erstmal klare Antworten auf diese immer noch sehr offenen Fragen hat, bevor so etwas initiiert wird und der Nutzen für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht eindeutig dargestellt wird.
Andere stellen das Projekt gänzlich in Frage, weil sie das Ende des Bargelds fürchten. In manchen sozialen Medien kursiert sogar die These, die EZB und die EU-Kommission würden den digitalen Euro einführen wollen, um das Bargeld abzuschaffen und so die digitale Kontrolle über unsere Bezahldaten zu erlangen. Jürgen Scharf von der EZB hält dagegen und beteuert:
Wir haben keinerlei Interesse daran, das Bargeld zu entziehen. Es ist aber in der Tat ein Problem, dass einige Leute uns das nicht glauben.
Der digitale Euro solle das Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen. Dennoch müsse man der EZB bei dem Projekt auch auf die Finger schauen, sagt Carola Westermeier, Finanztechnologie-Expertin von der Universität Gießen.
Der Aspekt der Kontrolle, der ist ein wichtiger. Also ich glaube, das sollte man nicht hinten rüberfallen lassen, auf keinen Fall. Und hier geht es wirklich darum, gute Vorgaben zu machen, auch für die EZB, für die Art und Weise, wie werden hier Daten gespeichert und genutzt. Jetzt ist es ein Punkt sozusagen zu sagen, okay, wir müssen uns gegen staatliche Kontrolle wehren und da entsprechende Maßnahmen ergreifen, damit die nicht überhand nimmt, absolut. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst machen, dass die jetzigen Transaktionen, die wir digital machen, ja auch schon Datenspuren hinterlassen.
Sie verweist auf die Rolle von großen Tech-Konzernen wie Google, die mit ihren Angeboten den Markt für mobiles Bezahlen bereits erobern und explizit datengetrieben sind.
Das kann man nicht sagen, okay, was ist jetzt besser, private Kontrolle oder staatliche? Das ist, glaube ich, schon auch eine Vertrauensfrage, wie man das selber sozusagen gestalten möchte.
Die Wissenschaftlerin plädiert für Wahlfreiheit. Der digitale Euro könne ein Angebot unter vielen werden. Ob und wann er allerdings kommt, ist offen. Im Laufe des Herbst will die EZB sagen, wie es weitergeht.
Das war der Hintergrund. Digitaler Euro, die Zukunft des Geldes? Von Gregor Lischka, Redaktion Ursula Welter.